Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, dass du heute dir ein bisschen Zeit nimmst, mir zuzuhören. Ich möchte nämlich mit euch darüber sprechen, warum ist Babyschlaf eigentlich so verdammt schwierig. Und es wird keine reine Laberfolge, sondern schon auch was mit Fakten. Aber ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt alles gut aufgenommen, weil tatsächlich haben wir hier Faschingsferien und die Kinder sind da. Und ja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Ruhe habe, um das aufzunehmen. So oder so wünsche ich dir viel gute Erkenntnisse in dieser Folge. Ich hoffe, ich kann dich da ein bisschen abholen. Und schnapp dir gerne einen Kaffee oder einen Tee, falls du unterwegs bist. Lausch einfach jetzt dem, was ich dir sage, und vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst, denn du bekommst hier von mir nahezu wöchentlich Tipps, Infos und ganz viel Wissen rund um das Thema Babyschlaf. Heute wollte ich aber mit euch darüber sprechen, warum ist Babyschlaf eigentlich so schwer? Oder anders gefragt, warum schläft mein Baby nicht? Was mache ich falsch? Ich würde einfach nochmal mit euch gerne auf die wahren Hintergründe schauen, die den Babyschlaf so unfassbar schwierig machen und vielleicht dich auch noch mal ein bisschen mehr in dieses Verständnis reinbringen. Weil ich finde, wenn wir verstehen, dann gibt es nicht so diese Schuldfrage, die immer im Raum steht. Es ist meine Schuld, dass mein Kind nicht schläft. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe die Weichen nicht richtig gestellt und so weiter. All diese Verzweiflungsfragen, die man so hat, wenn man einfach ein Kind bekommt und es einfach nicht schlafen mag. Es gibt auch irgendwie kaum so ein... Also was löst denn noch so viel Unbehagen und Unsicherheit aus? Babyschlaf auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Die Themen, die danach kommen, sind ja auch sehr vielschichtig, je nachdem, wie das Kind aufgestellt ist. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist schon Entwicklung und Babyschlaf etwas, was alle Eltern in den ersten Jahren wirklich ziemlich in die Mangel nimmt. Und ja, vielleicht können wir einfach mal über die 3 größten Missverständnisse sprechen, die sich so auftun im Bereich des Babyschlafs. Und ja, ich finde, wenn man die für sich einfach auflöst, dann geht es einem ein bisschen besser zumindest. Man ist nicht unbedingt weniger müde, aber es geht einem besser. Und zwar, Missverständnis Nummer 1, was ich mit euch nochmal aufdröseln wollte, ist, dass Müdigkeit nicht immer Schlafbereitschaft bedeutet. Damit meine ich, dass viele Eltern, natürlich nicht alle, weil die nicht alle Eltern können die Feinzeichen erkennen, aber viele Eltern reagieren doch schon sehr schnell auf Müdigkeitssignale. Also die typischen, die ihr alle kennt, sind Gähnen. Ich muss schon fast gähnen, wenn ich drüber nachdenke. Also ich weiß nicht, ist sehr ansteckend bei mir. Augenreiben, quengelig werden, teilweise auch so gerötete Augen an den Ohrläppchen zupfen. Und ja, ich weiß, das sieht oft nach Schlafen aus. Und in der Regel würde ich ein Kind auch dann ja, schlafbereit begleiten. Also ich würde dann auch einen Einschlafprozess initiieren. Aber auch wenn ein Baby müde sein kann, ist es vielleicht trotzdem noch nicht schlafbereit. Weil wenn der Schlafdruck fehlt, dann wird dein Kind nicht einschlafen. Ich habe schon sehr oft darüber gesprochen. Ich habe auch sehr viel zum Thema Schlafdruck schon auf Instagram. Guck doch gerne mal in ganz alte Folgen auf Instagram. Nicht alte Folgen, also Beiträge meine ich. Wenn du da nach unten scrollst in meinem Feed. Ich habe da uralte Beiträge, wo ich schon was zum Schlafdruck geschrieben habe. Ich sage euch aber auch nochmal kurz, was es ist. Also Schlafdruck ist der innere Antrieb, wirklich ja einzuschlafen, auch wirklich zu schlafen. Und oft passiert immer dasselbe. Also das Kind hat nicht einen hohen Schlafdruck, aber ist irgendwie schon müde genug, um irgendwie zu schlafen. Dann schläft es ein, manchmal dauert es sogar, aber dann schläft es nur oberflächlich. Und wacht dann meist ja auf, bevor der Zyklus überhaupt zu Ende geht. Und ja, danach ist es natürlich wieder müde, weil es war kein erholsamer Schlaf. Beziehungsweise das Kind wurde nicht ganz in seinen Bedürfnissen abgeholt. Und ja, das ist dann dieses typische Thema, du hast dein Kind zu früh hingelegt. Das ist bestimmt jedem schon mal von euch passiert. Der klassische Fehler, den muss ich vielleicht auch noch kurz an der Stelle sagen. Der klassische Fehler überhaupt ist, dein Kind ist morgens wach, aber dir kommt das zu früh vor. Und du würdest gerne noch den Tag, also du würdest gerne noch diese Schlafenszeit morgens etwas strecken und stillst dein Kind dann vielleicht an der Brust. Und dein Kind hat eigentlich gar nicht genug Schlafdruck, aber irgendwie ist die ganze Atmosphäre auch gemütlich und es ist müde genug und schläft nochmal mit dir weiter. Du hast dann in dem Moment, also oft sind es gar nicht ewig lange Zyklen, die Kinder dann schlafen. Du hast dann zwar gefühlt in deinen Augen den Nachtschlaf verlängert, aber du hast quasi trotzdem kein super ausgeruhtes Kind und im Grunde genommen hast du euch damit auch den Tag geschrottet. Das ist was ein anderes Thema. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Habt ihr das noch nie gehabt, dass ihr, wenn ihr morgens wach werdet und der Wecker klingelt, dass ihr denkt, oh nee, ich will noch schlafen. Und dann, manche machen diese Schlummerfunktion rein und dann schläft man noch mal ein bisschen. Aber wenn man dann irgendwann aufsteht, ist man nicht erholt, weil der Schlafdruck hat gefehlt und trotzdem war man müde genug, um schlafen zu gehen. Das ist, ich glaube, dieser Effekt, das ist genau das, was ich meine. Also, guck da mal bitte bei euch drauf, ob du dein Kind manchmal sogar vielleicht zu früh hinlegst und damit am Ende des Tages einen katastrophalen Tagesrhythmus erschaffst und teilweise dann aber auch ein sehr unausgeruhtes Kind. Das ist ein großes Missverständnis, dass Müdigkeit nicht immer Schlafbereitschaft bedeutet. Ein weiteres Missverständnis, was den Babyschlaf unglaublich schwierig macht, ist, dass viele Eltern immer noch glauben, dass Babys 8 Stunden am Stück durchschlafen müssen. Ich habe auch, wie gesagt, da mal einen Begriff geprägt, also geprägt jetzt nicht, aber ich habe, glaube ich, mit als Erste davon gesprochen, dieses Hindurchschlafen, so habe ich es genannt, ein Kind schläft durch die Nacht hindurch und nicht durch. Denn historisch betrachtet haben wir Menschen eigentlich eine längere Zeit nicht 8 Stunden geschlafen, als dass wir es getan haben. Weil vor der Industrialisierung war ja dieser durchgängige Nachtschlaf, also dieser Monoschlaf, monophasischer Schlaf gar nicht üblich. Die Menschen haben, zumindest weiß man das aus der Dokumentation heraus, einen biphasischen Schlaf erlebt. Das bedeutet, es gab eine erste Schlafphase. Beispielsweise ging man vielleicht mit der Abenddämmerung oder mit dem Dunkelwerden dann wahrscheinlich ins Bett. Lass es mal ungefähr 20 Uhr sein und dann ist man irgendwann Mitternacht oder um 1 Uhr, 2 Uhr wach geworden, hatte dann auch 1 bis 2 ruhige Stunden, in der man auch wach blieb und danach gab es die zweite Schlafphase. Und dieses nächtliche Wachsein war vollkommen normal, weil die Menschen haben sich dann Dingen zugewandt, die man tagsüber nicht tun konnte, vielleicht weil man ja auch schwer arbeiten musste, je nachdem, was für einen Stand man hat in der Gesellschaft. Das heißt, man hat was geschrieben oder gegessen oder nachgedacht, gebetet. Manchmal wurden da auch, habe ich gelesen, Pläne geschmiedet, Abkommen getroffen. Natürlich waren die Menschen auch intim miteinander, ist ja klar. Also es war kein, der Schlaf war nicht irgendwie so komplexer Block am Stück, den man genommen hat, sondern es war so ein bisschen durchgetaktet. Und dass Menschen heute durchschlafen sollen, ist eigentlich nicht eine Erfindung, aber es ist etwas, was sich herauskristallisiert hat durch die Industrialisierung, durch feste Arbeitszeiten, durch künstliches Licht. Überlegt mal, wie lange wir abends wach sein können durch künstliches Licht. Wenn wir das nicht hätten und es wäre wirklich stockfinster, dann würden wir doch alle auch schlafen gehen, weil dann würde eben auch der Körper viel mehr Melatonin produzieren. Und ich finde es eher faszinierend, dass in diesen 100 Jahren, 150 bis 200 Jahren, es gibt immer unterschiedliche Angaben, sich dieser Monoschlaf, den wir jetzt haben, so herauskristallisiert hat, dass der irgendwie als gegeben hingenommen wird, also als das, was das Richtige ist und das, was biologisch sinnvoll ist. Also, dass der Mensch sich da in der Zeit so angepasst hat, finde ich total Wahnsinn. Und Babys sind halt noch nicht da. Also, die sind wirklich, was die Evolution angeht, in ihrem Ur-Ur-Urzeitmodus. Die haben unreife Schlafzyklen, sie wachen oft auf, brauchen natürlich immer Nähe und Sicherheit und Regulation und so weiter. Also der Mensch schläft eigentlich. Also der Mensch würde, glaube ich, durch dieses ganze künstliche Zutun sowieso nicht durchschlafen. Er würde schon immer nur hindurchschlafen. Und Babys schlafen halt krass hindurch. Also krass im Sinne von, die können das nicht besser. Die sind einfach dafür gemacht, oft wach zu werden, sich rückzuversichern. Sie brauchen Nahrung und sie müssen auch mal frisch gemacht werden und so weiter. Ja, es ist nicht so gedacht, dass Babys durchschlafen. Das ist nicht der Sinn der Natur. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir alle so unseren Blick auf die Wahrheit verloren haben durch diese kleine Zeitepoche, die durch die Industrialisierung jetzt entstanden ist. Überlegt mal, was sind schon 200 Jahre gegen die gesamte Menschheitsgeschichte? Und wir haben es geschafft, in diesen letzten 150 bis 200 Jahren die Welt so umzubiegen, auch von unseren Ansprüchen und von unserem Lebensstandard, was die Menschen in dieser kurzen Zeit irgendwie erschaffen haben, dass es so lange nachwirkt und all das in Vergessenheit geraten ist, wie es mal war. Das finde ich schon extrem, ich sage mal, faszinierend, weil das Problem ist nicht das Baby, sondern das Problem ist einfach die falsche Definition von Durchschlafen und aber auch die Erwartungshaltung, die wir hier haben. Also das ist für mich auf jeden Fall auch ein großes Missverständnis, dem viele auferlegen, dass Babys durchschlafen müssen. Ich hoffe, dass ich dich damit ein bisschen beruhigen kann, wenn du ein Baby hast, das nicht durchschläft. Klar gibt es auch Assoziationen und auch Verhaltensweisen, die dazu führen, dass Kinder länger nächtliche Wachphasen erleben oder häufiger wach werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Da kann man manchmal auch was dran machen, aber so in diesen ersten Lebensmonaten finde ich, lass die Babys einfach mal wachsen, lass sie einfach mal sein, lass sie einfach mal Baby sein. Ja. Dann gibt es für mich noch so ein drittes Missverständnis, beziehungsweise es ist nicht unbedingt ein Missverständnis, aber es ist für mich so diese Schlafassoziationsleiter, nenne ich sie mal. Also kann man auch Treppe nennen, das ist für mich so eine Steigerung. Und da will ich gerne unterscheiden zwischen, es ist leicht zu verändern und es ist sehr tief verankert. Und da könnt ihr euch ja einfach jetzt nochmal fragen, wo stehe ich eigentlich? Mal fernab von den Reifezeichen und von der Möglichkeit, dass mein Kind länger am Stück schläft, das ist sehr individuell, kann man ja auch immer schauen, was machen wir eigentlich gerade, dass der Schlaf so verdammt kompliziert ist. Also für mich ist auf Platz, ich mache es jetzt mal rückwärts, also ich fange mit der leichtesten Assoziation an, weil ich finde, die ist wirklich unkompliziert, da hast du keinen Vertrag mit, die kannst du schnell wieder losbekommen. Das ist Platz 1 für mich in dem Falle, das sind Geräusche, also White Noise, Regengeräusch, Föhn, Abzugshaube, you name it. Das sind alles so Sachen, die unterstützen dein Kind. Ich weiß, da gibt es auch Worte, Widerworte, die sagen, das ist super schädlich, aber da habe ich einen, ich kann da noch mehr zu sagen, das sprengt sonst aber den Rahmen, aber bitte überlegt euch doch mal. In welcher Welt, ohne unsere perfekt abgeschirmten Häuser, super isoliert und so weiter, in welcher Welt würde denn der Mensch ohne Geräusche in der Nacht schlafen? Ohne eure Häuser, ohne unsere moderne, und sehr komplexe und sehr, ja, angenehme Lebensweise, würden wir doch irgendwo draußen nächtigen. Und dann hätten wir nachts auch Geräusche. Und das bedeutet unter Umständen auch mal Vögel, die man nachts hört. Wilde Tiere. Oder auch Regengeräusch, was dann stattfindet. Das hört man ja auch jetzt, wenn es regnet auf dem Dach oder im Fenster. Das heißt, die Welt ist gar nicht geräuscharm. Natürlich gibt es Orte, wo du mehr Geräusche hast und wo du weniger Geräusche hast, aber ich argumentiere deswegen dagegen, gegen diesen Kommentar, dass Geräusche so schädlich sind, weil das vielen Eltern Angst macht. Also wenn du natürlich ein weißes Rauschen so laut anmachst, dass du selbst Ohrenschmerzen bekommst, dann bitte mach es leiser. Ich würde weißes Rauschen immer nur auf der allerniedrigsten Stufe laufen lassen, die man sich so vorstellen kann. Ich habe jetzt leider keine Dezibel-Angabe, da müsste ich mal messen, was wir haben. Aber es ist so leise, dass wenn ich es anmache, selbst kurz mal in mich gehen muss und hören muss, ob es überhaupt an ist. Weil das Gehör gewöhnt sich dann auch um und es kommt dir irgendwann lauter vor. Also bitte, wenn du weißes Rauschen benutzt, nicht unmittelbar neben deinem Kind, so leise wie es geht und dann sehe ich da auch kein Problem drin. Und wenn dein Kind reif genug ist, um besser zu schlafen, dann kannst du das weiße Rauschen ja auch wieder abgewöhnen und rausnehmen. Ich bin mittlerweile auch drauf hängen geblieben, weil ich es total gerne habe. Und weil ich jemand bin, der sehr viel denkt und der nicht so leicht abschalten kann und mir hilft das weiße Rauschen ganz gut, um runterzukommen. Aber ja, Geräusche sind auf jeden Fall für mich auf Platz 1, gefolgt von der Bewegung. Also im Kinderwagen, in der Trage, auf dem Petsyball, all das. Das sind definitiv Dinge, die wirken stärker als Geräusche und die binden euch auch schon mal ein bisschen stärker. Finde ich aber bis zum 9. Lebensmonat relativ unproblematisch, solange ihr das gut halten und aushalten könnt. Ich würde einfach aufgrund der Entwicklung und weil es für Kinder nicht mehr 100% die richtige Wahl ist, umsteigen dann irgendwann auf wenig Bewegung bis gar keine Bewegung. Ich meine, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht. Schau gerne mal und hör sie dir an oder guck mal auf Instagram, ob du da einen passenden Beitrag findest. Ich bin kein Fan von ewig Bewegung. Platz 3 ist für mich Körperkontakt. Das ist natürlich unverhandelbar. Für Kinder Körperkontakt kann man nicht einfach entziehen. Man kann ihn reduzieren, man kann ihn auch ein bisschen umstrukturieren, finde ich. Und Kinder werden, was das angeht, auch etwas entspannter. Aber dass du natürlich noch daneben bleibst, irgendwo oder öfter mal in der Nähe bist, erreichbar bist, das ist, glaube ich, verständlich für die kleinen hilflosen Wesen. Platz 4 ist für mich das non-nutritive Saugen an der Brust. Also dann quasi Saugen ohne Milchfluss, Saugen ohne Nahrung. Das wiegt noch mal schwerer und stärker verankert als Körperkontakt. Da reden wir dann eigentlich im Prinzip auch von Dauernuckeln. Das ist nicht so einfach wegzubekommen. Da muss man wirklich mal intensiv in die Analyse gehen und auch gucken, was kann man für eine Zweitassoziation, also was für eine Auffangassoziation könnte man hier einbauen, damit man das ablösen kann. Ich arbeite auch gerne mit Geräuschen an der Stelle. Und Platz 5 wäre für mich Saugen mit Nahrung, also dann Saugen mit Milch. Da kommt dann die Flasche auch teilweise mit rein, weil dann ist es natürlich auch, ja, das ist so eine Kombination. Die Milch ist natürlich auch irgendwo was, was das Kind nicht nur sättigt, sondern auch glücklich macht tatsächlich. Also es entspannt unfassbar. Und dann noch dazu saugen zu können, das ist so dieses ultimative Paket. Das bekommst du nicht so schnell weg, vor allem wenn du noch nicht ein Kind hast, das sich tagsüber satt isst. Dann bist du ja schon noch ein bisschen darauf angewiesen, die Brust mit der Milch oder dann die Flasche mit der Milch anzubieten, damit dein Kind keinen Hunger leidet. Ja, das waren jetzt für mich so meine Plätze. Also ganz oben ist natürlich das Stillen oder die Flasche mit Milch. Maximal Platz 6 wäre noch Kombination aus mehreren Dingen. Also wenn du, habe ich jetzt gar nicht so oft in den Beratungen, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel auf eine Petsi-Ball wippt und dabei noch stillt, oh, das ist eine harte Kombination. Also da rauszukommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, erfordert sehr viel Geduld. Aber ja, wenn ihr die Assoziationsleiter so ein bisschen im Blick habt und euch einordnen könnt, dann kann man da vielleicht auch realistisch Rückschlüsse drauf ziehen, wie sind wir dazu gekommen, wozu hat es uns genutzt, das war in dem Moment wahrscheinlich das Richtige, aber was könnte man tun, um es abzugewöhnen? Hört euch einfach mal alle Folgen an, die ich dazu so habe. Ich glaube, ich habe da schon ganz viel zu gesagt. Und ja, dein Kind wählt sich immer das aus, was am stärksten bei der Beruhigung und bei der Regulation hilft und was dein Kind bisher auch am besten kennenlernen durfte. Und was dein Kind am wenigsten Energie kostet. Dein Kind wählt immer den Weg, den es schon kennt und würde niemals einen anderen Weg wählen, wenn der noch unbekannt ist, weil es kostet Zeit und Energie, sich daran zu gewöhnen. Also, wenn du da was verändern willst, nicht wirst, wenn du was verändern möchtest, dann solltest du immer wissen, wo stehe ich gerade und wo will ich hin und was ist realistisch. Also, wenn du jetzt zum Beispiel bei so einer Kombination bist mit, ich sitze auf dem Petsi-Ball und still mein Kind, dann kommst du nicht einfach zu Platz 1, wo du nur Geräusche hast. Also das ist ein langer Weg, ne? Du musst dich dann erstmal so Stufe für Stufe runterhangeln. Hier was rausnehmen, da was rausnehmen, da was optimieren. Dann gibt es vielleicht wieder ein paar Wochen Pause, weil dann kommt ein Zähnchen oder dann ist wieder eine Regression. Also das ist nicht so linear, so ein Erfolgsweg, wie sich das jetzt anhört. Das ist wahrscheinlich auch was, das muss ich auch mal sagen. Wir machen ja sehr viele Schlafberatungen und was ich immer wieder auch erlebe, ist, dass für viele Eltern das dann nicht schnell genug geht. Da muss ich euch allen auch den Zahn ziehen. Also wenn ihr da irgendwie schon 8, 9 Monate etwas kultiviert habt, was sehr stark greift, dann können wir natürlich in einer Stunde Beratung euch erstmal erklären, wie der Weg wäre, was ihr zu tun habt. Aber dann müsst ihr natürlich auch trotzdem danach mit all dem Wissen, was wir euch mitgeben, das umsetzen. Das ist nämlich was, was zurzeit. Ja, das muss ich jetzt einfach nochmal raushauen, weil mich das auch, es belastet mich vielleicht nicht, aber nee, ärgern tut es mich auch nicht. Es irritiert mich. Wir haben ja unterschiedliche Angebote. Wir haben ja eine einstündige Schlafberatung und wir haben die Schlafberatung Plus mit einem inkludierten Nachgespräch. Und dann habe ich ja mittlerweile auch Schlafberatung Premium auf meiner Seite, wo man dann noch WhatsApp-Support von mir bekommt. Also wenn euch das interessiert, bitte meldet euch bei mir. Dann habt ihr mich lukrativ an eurer Seite. Aber es ist natürlich, wenn man weiß, man entscheidet sich für eine Stunde Schlafberatung, dann sollte man, finde ich, auch wissen, dass man, also das ist eben das Paket für die Eltern, die nur das wissen wollen und danach umsetzen. Und es ist halt auch immer so ein bisschen blöd für uns, wenn wir halt in der Stunde euch alles sagen, aber ihr seid danach vielleicht noch unzufrieden oder habt das Gefühl, das reicht mir jetzt nicht. Deswegen bitte immer genau gucken, was gebucht wird, weil es ist ja ganz logisch. Also man kriegt in einer einstündigen Beratung eben das ganze Wissen, aber man kriegt danach keine Begleitung und dementsprechend würde ich halt mir da wünschen, dass man sich da vorher darüber im Klaren ist, weil das ist immer so dieses Management der Erwartungen. Das habe ich in meinem Leben auch bei mir selber ganz oft, dass ich viel zu viel erwarte, auch von mir selber. Aber dass man halt auch weiß, ich habe mir das ausgesucht, also bekomme ich das. Ich habe eine starke Assoziation mit meinem Kind. Guck auf der Leiter, wo du stehst. Hast du eine Kombination? Hast du Saugen ohne Nahrung? Hast du Dauernuckeln? Dann wirst du da Wochen einplanen müssen, um das aufzulösen. Das nicht nach 2 Wochen vorbei, überhaupt nicht, sondern realistisch immer so 4 Wochen oder mehr. Dementsprechend, ja, ich glaube, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also es geht mir einfach nur darum, dass ihr wisst, dass Sachen Zeit brauchen und dass man nicht einfach mit dem Finger schnipsen kann. Und in den Beratungen gucken wir ja schon so gut es geht, euch darauf vorzubereiten. Es kommt halt immer auf den Fall an. Manche Sachen sind ganz, ganz einfach zu lösen. Das dauert dann nur 2, 3 Wochen. Aber die meisten der Fälle, die wir begleiten, die brauchen sehr, sehr viel länger. Und wenn du weißt, dass du da auf der Leiter ganz, ganz oben stehst, also oben im Sinne von Platz 5, 6 und so weiter, dann plane da einfach auch Zeit ein. Und auch wenn du bei uns keine Beratung machst, dann orientier dich gerade mal und schau, was stört mich eigentlich gerade, was ist unser Thema und wie lange kann das wohl dauern? Also wenn du Dauernuckeln hast, ist es nicht nach 2 Wochen weg. Da musst du dann erstmal ein bisschen dran arbeiten und die richtigen Weichen stellen. Und das ist ja bei allem so im Leben. Also egal, was wir im Leben machen, wenn wir was verändern wollen, braucht es einfach Zeit. Wenn ich trainierter aussehen will, muss ich regelmäßiger Sport machen. Das ist nicht nach einer Woche geschafft. Ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung, weil das war jetzt nicht so oft Thema bei mir, aber ich höre es von vielen Freunden und Bekannten, wenn die abnehmen wollen, dann dauert das auch. Die sagen mir immer, die ersten Kilos purzeln schnell, aber dann langfristig das zu halten oder noch mehr abzunehmen, dauert irgendwie noch mal länger. Also du kriegst nicht über Nacht deinen Wunsch Durchschlafkind und du bekommst auch nicht über Nacht irgendwie schon total krasse Ergebnisse. Wichtig ist, dass du dran bleibst und dass du immer die Zusammenhänge verstehst und dass du halt auch noch dann Schlaf protokollierst, wenn ihr schon mitten im Prozess seid. Also es ist wichtig, dass man da wirklich strukturiert vorgeht. Ja, also damit habe ich eigentlich das meiste heute auch gesagt. Mir ist es wichtig, dass ihr realistisch bleibt, dass ihr euch nicht verrückt machen lasst, dass ihr einfach versteht, dass Babys leichter schlafen, wenn sie eine gute Schlafbedingung vorfinden durch Kontakt, durch Nähe, durch Wärme, durch Regelmäßigkeit. Rituale, die ihr im Alltag habt, sollten niemals zu lang sein, habe ich auch in einigen Folgen davor gesagt. Kürzere Schlafrituale sind mir viel lieber als viel zu lange mit dem Kind einen Plan abarbeiten und dabei den Müdigkeitszeitpunkt verpassen. Dann ist es wichtig, dass du deine Erwartungen sortierst und dir bewusst darüber bist, dass es den perfekten Schläfer gar nicht gibt. Also ja, wenn ich auf Social Media unterwegs bin und ich lande dann auf irgendwelchen amerikanischen Accounts, dann gibt es anscheinend diese perfekten Schläfer. Aber ganz ehrlich, wir sind doch auch nicht im Alltag von denen drin. Da wird es doch auch mal von 7 Tagen irgendeine Nacht geben, die unruhiger war. Und das war für die dann vielleicht gar nicht so schlimm, weil die restlichen Tage waren dann wieder besser und man vergisst es ja auch so schnell. Und dann werden die alle schlaftrainiert. Also was soll ich mir da irgendein Beispiel dran nehmen, wenn Kinder misshandelt werden und man mir dann erzählt, das sind tolle Schläfer? Ich schlafe ja auch nicht perfekt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich immer gut geschlafen habe, aber seit ich Mutter bin, seit über 10 Jahren, schlafe ich definitiv nicht perfekt. Ich bin irgendwie, wenn ich morgens einigermaßen erholt aufwache, über jede Nacht dankbar und froh, wenn es okay war. Also ich bin, das ist eine richtige Achtsamkeitsübung fürs Leben, wenn man morgens wach wird und man weiß, man kommt durch den Tag. Das Schlaf ist für mich nichts Selbstverständliches mehr, sondern Schlaf ist etwas, was man sich echt, ja, verdienen muss auch nicht, aber das ist irgendwie ein Geschenk, ne? Wisst ihr, was ich meine? Man wacht morgens auf und weiß, oh Gott sei Dank, es war nicht allzu schlimm. Oder es hat nicht wieder jemand gehustet oder es hat nicht wieder jemand ins Bett gespuckt und so weiter. Also es gibt den perfekten Schläfer nicht und wir Erwachsene schlafen auch nicht perfekt und wir werden auch immer schlechter schlafen, wenn wir älter werden. Ich bin jetzt ja 39 geworden. Oha, ja, die 40 kommt näher. Mein Angstalter ist immer so 60. Ich dann das Gefühl habe, ich bin im Herbst oder im Winter meines Lebens. Aber jetzt ist es für mich gerade noch okay. Trotzdem habe ich natürlich auch Freunde, die sind etwas älter als ich. Und was ich von denen höre, ist auch nicht so, ich sag mal, mutmachend, wenn man weiß, dass man dann durch die Menopause oder so einfach unruhiger nachts schläft, man hat Schweißausbrüche, es geht einem nicht so gut. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber rein faktisch nimmt der Non-REM-Schlaf auch ab, wenn man älter wird, soweit ich mich entsinne. Und das ist ja dann auch fürs Gehirn gar nicht mehr so gut. Es ist, wie es ist, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Treiber für Demenz. Also wir kommen auf die Welt und schlafen gestückelt und dann schlafen wir irgendwann mal in der in der Jugend unseres Lebens, bis wir Eltern werden, scheinbar durch. Dann gibt es eine lange Phase, wo wir gar nicht mehr richtig viel schlafen und wieder gestückelt schlafen. Und dann kommen wir alle in so eine reife Zeit unseres Lebens, in der wir schon wieder nicht viel schlafen. Ich glaube, es sind immer diese ganzen Erwartungen an das Leben, dass es muss immer alles so sein, wie es jetzt ist und es darf sich nichts verändern und man will immer das festhalten, was man hat. Und ich glaube, das hindert uns total daran, im Flow zu bleiben. Und ich sage ja nicht, dass im Flow bleiben mir auch jeden Tag gelingt und ich weiß, das ist eine große Kunst, aber einfach ein bisschen realistisch zu sein und zu sagen, ist so wie heute ist es morgen vielleicht nicht und muss es doch gar nicht sein, weil das Leben ist eine einzige Dynamik. Und ich glaube, wenn man da seine Erwartungen ein bisschen sortiert und einfach versteht, dass kein Mensch immer nur perfekt schläft und auch nicht ewig schlafen wird, dann ist man vielleicht ein bisschen mehr im Frieden mit sich. Ja, und ganz wichtig auch nochmal zum Thema Verantwortung. Also ich finde ja, nachts sein Kind zu begleiten, ist richtig krasse Arbeit. Das ist eine richtige heftige Arbeit in meinen Augen und die gehört auf jeden Fall aufgeteilt. Falls du alleinerziehend bist, kannst du das natürlich gar nicht richtig aufteilen. Dann kannst du nur tagsüber über Familie oder Freunde gucken, dass du da Hilfe erhalten kannst. Aber falls du nicht alleinerziehend bist und du hast eine Partnerschaft, in der man sich das aufteilen kann, dann bitte ja. Denn auch Väter können nachts unterstützen. Ich sage jetzt explizit auch Väter, weil es oft die Frauen sind, die die Nächte machen. Und Kinder schlafen oft auch besser, wenn sie nachts neben dem Papa platziert werden. Auch wenn es erstmal komisch klingt. Aber da müssen wir Mamas auch mal ein bisschen lernen, kurz mal die Verantwortung abzugeben. Weil wenn wir alle im Familienbett liegen, sind wir nicht weit. Wenn das Baby nicht so viel die Brust in der Greifweite hat, also in Reichweite und Greifweite vom Mund, und das Baby auch die Milch nicht so riecht, ist es tatsächlich wahrscheinlicher, dass es sich durch die Nähe vom Papa auch beruhigen lässt. Nicht die ganze Nacht natürlich, aber das erste Aufwachen nach dem letzten Stillen könnte klappen. Also versucht das auch gerne mal. Und ja, Veränderung ist meiner Meinung nach immer möglich, aber in kleinen, machbaren Schritten. Die müsst ihr euch gut sortieren. Ich hoffe, die Folge war jetzt irgendwie nicht zu hart heute und so, weil ich so so frei heraus auch gesagt habe, wie ich das Ganze sehe. Aber ich finde, wir Menschen sind schon oft sehr effizienzorientiert und wollen alles immer sofort auf 100% haben. Und vielleicht wir Deutschen auch besonders, glaube ich, ne, kann das sein. Aber oft ist es nicht das Problem, was nur das Baby hat, sondern unsere Erwartungen sind ein großes Problem. Und auch wenn es gerade schwer für dich ist, du machst nichts falsch. Du machst es so gut du kannst. Und den Weg, den du jetzt gehst, der hat sich halt ergeben, weil es so das Beste für euch war. Und da solltest du dich auch nicht schlecht fühlen. Du bist einfach für dein Kind da und jemand, der das beurteilt und sagt, du machst was falsch, der maßt sich ein Urteil an, was ihm gar nicht zusteht. Schlaf ist für mich am Ende keine Leistung. Schlaf ist was Biologisches, was Individuelles, was sehr Feines, was man nicht einfach aus der Ferne beurteilen sollte. Und ja, wir Eltern, wir arbeiten halt tagsüber die ganze Zeit, haben keine Pause. Wir arbeiten nachts und haben keine Pause. Und ich weiß, dass es sich manchmal anfühlt, als würde das kein Ende nehmen, aber das, was du jetzt machst, ist auf jeden Fall bedeutend und du gibst das Beste für dich und dein Kind. Und ja, halte durch. Guck nochmal genau auf euer System, überleg dir, was kannst du verändern. Wenn du nicht weiterkommst, darfst du dich gerne jederzeit bei uns auf der Internetseite melden, über das Kontaktformular auf scheidsli.de. Wir helfen dir auch gerne, nur ja, sei dir einfach nur darüber im Klaren, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn du eine Stunde Schlafberatung buchst, kriegst du das ganze Wissen mit, aber umsetzen musst du dann schon. Und für mehr Unterstützung gibt es ja weiterführende Pakete, genau. Ja, meine letzte Bitte an der Stelle an euch wäre nochmal, dass ihr in den Shownotes ganz nach unten geht und mir 5 Sterne auf Google gebt. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Das hilft mir, von anderen Eltern gefunden zu werden. Und ich freue mich, ich privat persönlich freue mich natürlich auch über ein paar nette Worte. Also jede Woche kommt ja was rein. Also auch nochmal vielen Dank an all die Bewertungen von den letzten Tagen. Ich habe mich sehr gefreut. Und es motiviert mich auch total, ja, den Podcast zu machen. Also es ist schon Motivation, muss ich sagen. Mache ich den schon einige Jahre. Das müsstet ihr mal selbst durchrechnen bei den ganzen Folgen. Ja, 2 Jahre müssen es jetzt auch schon sein. Ja, also ich wünsche euch gute Erkenntnisse, hoffentlich, die ihr jetzt nach der Folge hattet. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen entspannter und abgeholter. Das würde mich auch freuen. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge für euch. Und bis dahin, ja, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Bleibt gesund und fit. Das ist etwas sehr, 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 sehr Wichtiges für uns Eltern. Und vor allem schlaft gut. Tschüss.